Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite, wie schon seit vielen, vielen Folgen, mein sehr geschätzter Kollege Steffen Pasler von den ETL-Rechtsanwälten. Hallo Steffen.
Vielen Dank für die Blumen. Hallo Dietrich.
Ja, hallo. Na, kurz vor den Sommerferien hätte ich fast gesagt, da kann man ja noch mal mit Schwung da reingehen. Ja, und Schwung hat unsere Koalition offensichtlich auch noch. Das war ja praktisch so das Brüller-Thema letzte Woche. Es wird ja geplant, Steuern und Arbeitsrecht zu reformieren. Ich fange mal mit den Steuern an. Ab dem 01.01.27 ist das folgende geplant. Das wird natürlich jetzt alles dann nochmal in den parlamentarischen Prozess reingekippt werden und wahrscheinlich wird es vor Weihnachten wieder knapp, dass das dann auch alles in Gesetzesform gegossen wird. Also was stellt man sich vor? Steuerlich erstmal, dass die geringen und mittleren Einkommen entlastet werden sollen. Das kann man zum Beispiel dadurch machen, dass die Kinderfreibeträge erhöht werden. Hier stellt man sich vor, dass die auf 272 Euro ab dem Jahre 2028 erhöht werden sollen und dass die Arbeitnehmerpauschbeträge angehoben werden sollen. Dann, um so ein bisschen gegenzufinanzieren, die Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen soll reduziert werden. Hier sollen es nicht mehr 20% auf 6.000 Euro sein, sondern 15% auf 6.000 Euro. Können wir dann also weniger abziehen, dann also nur noch 900 Euro. Bei den Minijobs wird es Änderungen geben. Der Pauschalsteuersatz soll von 2% auf 5% erhöht werden. Macht natürlich dann Minijobs auch nochmal deutlich unattraktiver. Also von daher müsste man als Arbeitgeber tatsächlich gucken, ob ein Minijob sich wirklich noch lohnt, auch als Arbeitnehmer. Also da wird der Steuersatz erhöht werden. Und die ganz große Gegenfinanzierung wird die Reichensteuer sein. Da wird der Reichensteuersatz, der bei 45% liegt, abgesenkt werden. Das ist schon ab 250.000 Euro, die 45% dann kommen. Und ab 280.000 Euro soll dann der Reichensteuersatz 47% betragen. Also da hofft man sich dann, so viel Geld auf der Ebene einzunehmen, dass man die anderen Pläne dann gegenfinanzieren kann. Aus meiner Sicht dann noch ganz spannend, dass die Koalition sich vorgenommen hat, dass für neue Unternehmen, wenn die eine Steuernummer beantragen, dass diese Steuernummer innerhalb von 4 Wochen dann erteilt werden soll. Ist natürlich super, wenn man starten will mit einem Unternehmen und noch keine Steuernummer hat und noch keine Rechnung schreiben kann. Das ist natürlich alles ein bisschen ungünstig, aber man möchte es jetzt innerhalb von 4 Wochen schaffen. Also ein wahnsinnig hehres Ziel unserer Koalition an dieser Ecke. Ja, bei der Umsatzsteuer ist auch eine Reform geplant, jetzt nicht in dem Reformpaket, was ich gerade erzählt habe, das war nochmal gesondert. Hier gilt dann vielleicht ab dem 01.01.27 die Formel 21-10-0. Unsere bisherigen 19% normaler Umsatzsteuersatz sollen auf 21% erhöht werden. Der ermäßigte Steuersatz soll von 7% dann auf 10% erhöht werden. Und für Lebensmittel soll es dann einen eigenen Steuersatz in Höhe von 0% geben. Wichtig hier ist, man ist trotzdem dann zum Vorsteuerabzug berechtigt, obwohl es eben diese Nullsteuer gibt. Das Ganze ist also steuerbar, aber eben dann nur eine Besteuerung mit 0%. Ja, gucken wir mal, ob das kommt. Wird dann natürlich auch eine, ja, in Anführungsstrichen massive Steuererhöhung für die Verbraucher sein. Punkt 3. Das BMF hat am 25. Juni ein Schreiben rausgegeben. Da geht es dann mal wieder um eine Richtsatzsammlung, vor allem um die Pauschbeträge zu den unentgeltlichen Wertabgaben im Jahre 2026. Wer eben entsprechend unentgeltliche Wertabgaben hat, der kann da nochmal reingucken, welche Pauschbeträge von der Finanzverwaltung akzeptiert werden. Ja, und Themen gibt es genug und vor allem auch im europäischen Bereich. Auch am 25.06. hat die EU-Kommission das Steuervereinfachungspaket zur Straffung der Einhaltung der Vorschriften und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Binnenmarktes herausgebracht. Also da soll es dann auch nochmal um Steuervereinfachung gehen. Also von allen Seiten soll es irgendwie immer noch besser werden. Dann kurze Information. Seit dem 01.07. gilt jetzt bundesweit das man per Steuererklärung, per App mit einem Klick in der Mein Elster Plus App dann eben die Steuererklärung abgeben kann. Wir hatten hier schon berichtet, dass sich bestimmte Steuerpflichtigen hier schon anmelden konnten, vor allem diejenigen ohne viele Einkommensklassen, also vor allem, wenn ich Lohnsteuer beziehe, als auch Rentner, die konnten sich da schon anmelden. Jetzt ist es also so, dass die Finanzverwaltung die entsprechenden Steuererklärungen wohl vorausfüllt, dann denjenigen, die sich angemeldet haben, über diese App dann zuschickt. Man kann sich das dann angucken, ob das so alles passt, Änderungen vornehmen und dann eben tatsächlich wohl mit einem Klick die Steuererklärung beim Finanzamt dann abgeben. Soll also alles vereinfachen, alles schneller gehen, sowohl für die Finanzverwaltung als auch für die betroffenen Steuerpflichtigen. Das betrifft grundsätzlich eine ganze Menge, die hier dran teilnehmen könnten. Und dann gucken wir mal, ob sich das dann eben auch auf Verheiratete mit Kindern und dergleichen dann eben auch irgendwann mal ausgeweitet wird, sodass die Finanzverwaltung unsere Steuererklärung in Zukunft selber schon mal vorbereitet. So, jetzt hast du was Rechtliches für uns mitgebracht, lieber
Steffen.
Genau,
wir hatten schon vor einigen Wochen mal über die EU-Richtlinie Recht auf Reparatur gesprochen. Diese Richtlinie hat tatsächlich jetzt rechtzeitig umgesetzt worden vom Bundestag, und zwar am 25. Juni. Worum geht es dort? Es geht also um das Recht des Verbrauchers, Sachen reparieren zu lassen. Wenn er das tut innerhalb der Gewährleistungsfrist, dann verlängert sich die Gewährleistungsfrist um 12 Monate, und er hat auch das Recht, ein runderneuertes neue Ware zu verlangen und nicht zwingend in den Hersteller neue. Am 10. Juli wird der Bundesrat dazu noch Stellung nehmen und unterstellt, das geht dann alles durch, wird das Gesetz am 31. Juli in Kraft treten, und alle Kaufverträge, die ab dem 1. August dann geschlossen werden, unterliegen dann diesen neuen BGB-Regelungen.
Noch ein kleiner Punkt von mir. Wir hatten hier schon mal berichtet, die Grundsteuer Baden-Württemberg ist verfassungsgemäß aus Sicht des Bundesfinanzhofs. Nun gibt es das Urteil mit den entsprechenden Urteilsgründen, die auf der Seite des Bundesfinanzhofs zu finden sind. Nochmal ganz kurz dazu, das ist das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 22. April 2026, Aktenzeichen römisch 2R 26 aus 24. Ja, und jetzt nochmal ganz kurz dazu, was bei dem Reformpaket der Koalition ja vor allem großes Blätterrauschen in der Presse verursacht hat. Da geht es nämlich ums Arbeitsrecht, Steffen.
Ja, großer Aufreger, eigentlich um Kleinigkeiten, weil es geht darum, es soll gesetzlich festgelegt werden, dass Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen schon ab dem ersten Fehltag vorgelegt werden müssen. Also etwas, was in den Arbeitsverträgen, in vielen Arbeitsverträgen ja schon geregelt ist, insofern eigentlich nichts Neues. Die telefonische Krankschreibung soll komplett abgeschafft werden, obwohl sehr viele Ärzte sagen, ja, gerade bei respiratorischen Krankheiten und so ist es ganz sinnvoll, wenn der dem Arzt bekannte Patient dann zu Hause bleibt. Es gibt auch Erhebungen, die nicht nahelegen, dass diese Regelung missbraucht worden ist. Gut, wir werden sehen, was denn tatsächlich davon ins Gesetz kommt, was wirklich Neues und auch ein höheres Maß an Flexibilität schafft, ist die Ausweitung der Sachgrundlosenbefristung auf 48 Monate, also eine Regelung, die bislang für Startups gilt jetzt allgemein, und auch ein Novum im Kündigungsrecht, also im deutschen Kündigungsrecht, dass Hochverdiener, also wir sprechen über Arbeitnehmer, die ein Gehalt beziehen, das um das 1,75-fache, glaube ich, der Beitragsbemessungsgrenze in der deutschen Rentenversicherung umfasst, also mehr als 177.450 Euro brutto im Jahr, aktuell jedenfalls, dann kein Recht haben, Kündigungsschutzklage zu erheben, wenn sie vom Arbeitgeber eine Abfindung angeboten bekommen. Wie hoch diese Abfindung ausfällt, das wissen wir noch nicht. Was wir aber wissen, ist, dass es einen Steuervorteil geben soll, wenn die betroffene Person relativ schnell wieder einen neuen Job findet. Also eine Entwicklung, die relativ neu ist, kennen wir, also diese Möglichkeit kennen wir bis jetzt nur aus dem Bankwesen. Wir werden sehen, was davon tatsächlich dann ins Gesetz kommt. Ja, und jetzt denke ich zu den Urteilen, oder Dietrich?
Genau, da hast du uns ja was von den Sozialgerichten mitgebracht und aus dem Homeoffice.
Ja, wir hatten dieses Thema schon einige Male. Was ist denn mit dem Unfallschutz im Homeoffice, insbesondere wenn der Arbeitnehmer eine Pause macht? Das Hessische Landessozialgericht hatte zwei Fälle zu entscheiden, die auf den ersten Blick relativ ähnlich aussehen, aber dann auf den zweiten Blick doch nicht so. In einem Fall war der Arbeitnehmer auf der Treppe zur Terrasse verunfallt, in einem anderen Fall auf dem Weg zur Imbissbude. Was unterscheidet denn nun die Fälle? Das Landessozialgericht hat darauf abgestellt, dass dieser Weg zur Nahrungsaufnahme betrieblich veranlasst sein muss, sprich die Nahrungsaufnahme zum Erhalt der Arbeitskraft erforderlich ist. Das hat das Landessozialgericht im Falle mit dem Imbiss so gesehen, allerdings nicht auf dem Weg zur Terrasse, weil unter anderem in der Argumentation dort nur noch eine Restarbeitszeit von 1,5 Stunden vorgesehen war und das hätte der Arbeitnehmer auch noch durchhalten können, ohne Einbußen bei seiner Arbeitskraft hinzunehmen. Revisionen sind anhängig. Das wird auch aus meiner Sicht Zeit, dass das Bundessozialgericht da mal klare Richtlinien aufzeigt, wie das mit dem Unfallschutz im Homeoffice ist. Wir werden dann berichten, wenn das Bundessozialgericht soweit ist. Ja, es geht um die Urteile des Hessischen Landessozialgerichts vom 28. April 2026, L3U 189 aus 24, sowie vom 19. Mai 2026, L3U 176 aus 25. Und die Revisionen, die beim Bundessozialgericht anhängig sind, haben dort auch schon Aktenzeichen, nämlich B2U 8 aus 26 und B2U 9 aus 26, jeweils R noch am Schluss.
Ja, vielen Dank. Tatsächlich verwirrend hier diese ganzen Themen. Also da würde ich mich auch freuen, wenn es da mal eine klare Linie gäbe. Dann verstehe ich das vielleicht auch.
Ja.
Ja, dann ein Fall aus dem Bereich der Kapitalgesellschaften, der Körperschaften. Da war eine Kapitalgesellschaft an der anderen beteiligt, an der man beteiligt war. Das war ein Start-up-Unternehmen und die Muttergesellschaft hat ein unbesichertes Wandeldarlehen diesem Start-up-Unternehmen gewährt. Tja, und beim Start-up-Unternehmen, das kennen wir hier in Berlin gut, es kam, wie es kommen musste. Da gab es dann nicht mehr so viele Erträge und man ging pleite. Das Darlehen war dann also ausgefallen. Jetzt fragte sich die Muttergesellschaft oder fragte vor allem das Finanzamt, können wir denn nicht jetzt die Verluste aus dem Wegfall des Darlehens dann hier irgendwie steuerlich geltend machen? Und da hat das Finanzamt gesagt, ja super, wir befinden uns ja hier im Regime des 8b KStG. Da ist das ja so zwischen Körperschaften, wenn ich zum Beispiel von der Tochter an die Mutter ausschütte, dann sind doch die Ausschüttungen steuerfrei zu behandeln und so muss es ja dann auch mit im Gegensatz dazu, irgendwelchen Verlusten, die ich habe, die müssen ja auch steuerfrei sein. Genau, das wird ja auch in 8b Absatz 3 dann alles schön geregelt. Alles möglichst steuerfrei, Gewinne, Verluste, alles in diesem Bereich. So, aber es gibt dann auch Ausnahmen, eine sogenannte Escape-Klausel in 8b Absatz 3, Satz 7 KStG. Da wird, naja, so übersetzt gesagt, wenn das Darlehen dann doch irgendwie fremdüblich war, dann können wir Verluste vielleicht dann doch anerkennen. Und jetzt ging der Streit darum, wir hatten hier ein unbesichertes Wandeldarlehen, würde denn ein fremder Dritter sowas dann auch eingehen? Und Herr Loll kann aus eigenem Wahrnehmen bestätigen, wenn man an ein Startup als fremder Dritter ein Wandeldarlehen gibt, das wird eigentlich nie besichert. Ja, also das ist absolut üblich, gerade in diesem Startup-Bereich. Und das hat hier das FG Münster auch gesehen. Also, dass hier die beteiligte Muttergesellschaft keine Besicherung bekommen hat, das war also üblich, fremdüblich. Und damit konnten die Verluste aus dem Wegfall des Darlehens dann geltend gemacht werden. Fand das Finanzamt nicht so gut, die haben schon Revision eingelegt, also können wir gespannt sein, wie der BfH dazu entscheidet. Die Entscheidung des FG Münster ist aber jetzt erstmal vom 17.02.2026, Aktenzeichen 13K 905 aus 24K. Und das Revisionsverfahren beim BfH hat das Aktenzeichen römisch 1R 4 aus 26. Ja, dann noch eine weitere Entscheidung von meiner Seite. Das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Das ist nur noch mal so zum Erinnern. Es geht um den Paragraphen 23 Einkommensteuergesetz. Da geht es um private Veräußerungsgeschäfte und gerade in dem Absatz 1, Satz 1, Nummer 1, Satz 1 geht es um Immobilien und eine 10-Jahres-Frist. Und da ist immer wieder gerade in der Praxis die Frage, wann beginnt diese 10-Jahres-Frist, wann endet diese 10-Jahres-Frist? Wenn wir uns mal den Beginn angucken, da geht es jetzt auch wieder nach dem Beschluss des BfH grundsätzlich um den Abschluss des obligatorischen Vertrages, also des schuldrechtlichen Vertrages. Wenn ich mich also hinsetze und den Kaufvertrag unterschreibe. Und es geht gerade nicht darum, wann das wirtschaftliche Eigentum, das ist ein steuerlicher Begriff, wann das dann übergeht oder wann das ganze Ding nicht übertragen wird, also wann dann die Immobilie eingetragen wird. Es geht also um den schuldrechtlichen Vertrag. So, davon gibt es dann aber auch immer wieder natürlich Ausnahmen. Also wenn Sie da Zweifel haben, bitte dann auch nochmal einen Berater fragen. Etwas, was wir in der Praxis häufig sehen, gerade wenn es um den Beginn dieser 10-Jahres-Frist geht, ganz häufig bei Immobilienverträgen sind beide Parteien nicht gleichzeitig bei der Unterschrift des Kaufvertrags anwesend, sondern eine Partei schickt einen sogenannten Vertreter ohne Vertretungsmacht. Das hat man ziemlich häufig. Und dann sind diese Verträge erstmal schwebend unwirksam. Die müssen dann nochmal genehmigt werden von dem eigentlichen Vertragspartner. Und erst wenn diese Genehmigung erteilt ist, erst dann beginnt diese 10-Jahres-Frist. Nicht schon, wenn der Vertreter ohne Vertretungsmacht unterschrieben hat. Also da muss man oft aufpassen. Da kann es um ein paar Tage oder Wochen gehen. Und die können am Ende vielleicht sogar entscheidend sein, ob ich dann steuerfrei verkaufen kann, ja oder nein. So, das war der BfH-Beschluss vom 18. Juni 2026, Aktenzeichen Römisch 9, B24 aus 26. Und du hast uns jetzt noch was Lustiges zum Abrunden dieser Woche mitgebracht, Steffen.
Genau, es geht um eine Porsche-Fahrerin, die hat an einer sogenannten Touristenfahrt auf dem Nürburgring teilgenommen. Ist dort auf einer Ölspur ins Schleudern gekommen und hat einen Schaden erlitten von 100.000 Euro und hat den jetzt geltend gemacht vor dem Landgericht Koblenz. Und das Landgericht Koblenz hat klargestellt, dass auch wenn der Nürburgring schon eine Rennstrecke ist, wenn er der Öffentlichkeit geöffnet wird, gilt auch da die StVO. Und wenn die StVO gilt, dann gelten auch die ganz normalen Regularien bei der Schadensregulierung. Und dort muss sich jeder Kraftfahrer, weiß man ja vielleicht, der am Straßenverkehr teilnimmt, die allgemeine Betriebsgefahr seines Fahrzeugs hinnehmen. Ausnahme, er verhält sich wie ein Idealfahrer. Und der Idealfahrer fährt auf der Autobahn und eben auch auf dem Nürburgring nicht schneller als 130. Das war hier wohl nicht der Fall mit dem Porsche auf dem Nürburgring 130. Es klingt ja auch irgendwie mit angezogener Handbremse. Ende vom Lied. Die Porsche-Fahrerin musste sich also eine Mitschuld zurechnen lassen, beziehungsweise die Betriebsgefahr anrechnen lassen und hat ihren Schaden nicht in voller Höhe erstattet bekommen. Das war das Urteil des Landgerichts Koblenz vom 11. Juni 2026 zum Aktenzeichen 5 O212 aus 24.
So, prima, vielen Dank. Dann sind wir für diese Woche durch. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Steffen. Und dann gehen wir dann in unsere Sommerfolgen und hören uns dann demnächst wieder mit aktuellen Nachrichten aus Steuern und Recht.
So sieht's aus. Dann bis demnächst.
Bis dann. Tschüss.